Mähdrescher sind erstaunliche Maschinen, die in der Anschaffung mit hohen Investitionen verbunden sind. Hinzu kommt eine Menge technisches Verständnis, die es zum Führen eines Dreschers braucht. Dabei geht es weniger um das Steuern des Fahrzeugs selber, sondern mehr um das Verständnis des Druschvorgangs, dem Einstellen der Siebe und weitere Faktoren. Wir reden in der heutigen Folge von Säen und Hören darüber, wie man das letzte Prozent Ertrag herausholen kann. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Säen und Hören. Heute bin ich zusammen mit Basti Horn. Hi Basti.
Hallo Thomas, freut mich dabei zu sein.
Ja, vielen Dank, dass es klappt. Also wir haben jetzt Ende Juni, also es geht jetzt, wie gesehen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, kurz vor Monatswechsel. Und ja, welches Thema steht natürlich jetzt an in der Landwirtschaft? Das ist natürlich das Thema Ernte. Und in manchen Bundesländern ist es ja tatsächlich schon losgegangen. Jetzt, du bist in Ostwestfalen, ich in Nordhessen. Hier ist es noch ruhig. Wie sieht's bei euch aus?
So 10 Kilometer weiter haben die ersten angefangen mit der Gerste zu dreschen. Die ersten Flächen sind gefallen. Bei uns dauert es noch so 7 bis 10 Tage ungefähr, dann werden wir auch starten, ja.
Ich meine, es spricht ja auch im Zweifelsfall nicht für den eigenen Ackerbau, wenn man immer der Erste ist, weil tendenziell ist es ja schon so, widersprich mir gerne, dass natürlich die ertragsstarken Sorten oder Flächen vielleicht dann nochmal tendenziell ein bisschen länger für die Abreife brauchen.
Klar, auf jeden Fall. Die Sorten, die jetzt noch stehen und jetzt auch noch ein bisschen grün sind, bei der Gerste jetzt nicht mehr, aber beim Weizen, die können doch noch das Wasser, was wir jetzt noch haben, nutzen.
Wir haben ja unter dem Arbeitstitel schon mal ein kleines Vorgespräch geführt, der letzte Prozent Ertrag. Wir wollen im Prinzip jetzt mal darüber sprechen, worum es beim Mähdrescher geht, worum es bei der Einstellung geht, was für eine Rolle letztendlich auch die Ernte für den Ertrag hat letztendlich. Und ich würde gerne einmal ganz kurz dich vorstellen oder dich bitten, dass du dich vorstellst und einfach auch darüber sprechen, warum wir ausgerechnet mit dir jetzt diese Folge aufnehmen. Und vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz was zu deinem Betrieb sagen.
Ja, Basti Horn. Ich komme, wie du eben schon sagtest, aus Ostwestfalen. Wir haben einen Betrieb mit Legeinhaltung und Ackerbau und bei uns ist so ein bisschen die Besonderheit, dass wir unser Futter selber erzeugen. Was bedeutet, wir versuchen alles, was die Hühner benötigen, auf dem eigenen Betrieb anzubauen und auch zu ernten. Wir haben eigene Erntetechnik, wir haben einen eigenen Mähdrescher, eine ältere Maschine, weil wir einfach flexibler sind im Einsatz, da wir eine relativ breite Fruchtfolge haben, weil wir die ganzen Einzelkomponenten für unser Futter benötigen, sind wir dann auch mit den Ernteterminen sehr verstreut über die ganze Saison. Somit braucht man dann nicht 10, 12 Mal mit dem Lohnunternehmer telefonieren und sagen, dann müssen wir loslegen, dann müssen wir nochmal was machen, sondern können einfach selber loslegen. Genau, und zum Ackerbau, wie ich eben schon gesagt hatte, wir arbeiten mit einer vielfältigen Fruchtfolge. Was bedeutet, dieses Jahr haben wir 8 Kulturen im Anbau, die wir auch außer den Körnermais komplett selber ernten.
Auf dieses Thema Mähdrosch-Ernte wollen wir nachher nochmal ins Detail weiter einsteigen. Als aufmerksamer Zuhörer unseres Podcasts ist dir sicherlich nicht entgangen, dass auf jede Vorstellung noch ein paar Oder-Fragen sich anknüpfen. Und die erste Frage, die ich dir da direkt stellen möchte, denn du bist nicht nur Landwirt, sondern du bist auch gleichzeitig ein sehr engagierter und ich sag mal auch erfolgreicher natürlich Öffentlichkeitsarbeiter. Das heißt, du setzt dich da wirklich auch über euren Betrieb hinaus für die ganze Branche ein, hast Erfahrung über Zeitung, Radio, Fernsehen und darüber kenne ich sicherlich auch einige und deshalb passt die erste Oder-Frage sicherlich perfekt zu dir. Denn die Frage ist, googelst du lieber etwas oder suchst du lieber auf TikTok?
Eigentlich eher Google tatsächlich.
Okay, und sonst Instagram, TikTok, nutze schon mal, um Sachen in Erfahrung zu bringen?
Ja, gerade bei Instagram schaue ich gerne mal bei Berufskollegen vorbei und gucke mal rein, wie wird da gearbeitet, wie stellen die sich auf, wo kann man sich vielleicht noch was wegholen. TikTok nutze ich eher so ein bisschen als Spaßmedium, muss ich sagen, also eher abends mal eine Stunde, um runterzukommen. Aber auf Instagram definitiv auch mal, dass ich mir was abschaue.
Man muss sagen, dafür ist TikTok ja bekannt. Ich sage auch manchmal so, das ist so das Trash-TV der sozialen Netzwerke. Aber es gibt natürlich auch Kanäle wie zum Beispiel von der Tagesschau oder so, wo ich es schon echt richtig cool finde, wie die auch ja wirklich wichtige, seriöse Nachrichten für so ein Medium, so eine junge Zielgruppe aufbereiten. Also eine junge Zielgruppe wie uns, ne? Und noch jünger. Würdest du dir lieber ein neues Handy kaufen oder lieber einen neuen Laptop?
Ich glaube, lieber ein neues Handy. Da bin ich ganz klar, weil bei mir ist der Nutzungsgrad vom Handy wesentlich höher, definitiv. Und auch der Verschleiß.
Und jetzt noch ein bisschen eher eine landwirtschaftlichere Frage. Isst du lieber Obst oder lieber Gemüse?
Schwierige Frage. Ich glaube, da greife ich eher zum Gemüse.
Ich glaube, diese Oder-Frage hatten wir tatsächlich schon mal. Und da habe ich gesagt, dass ich glaube, ich im Sommer auch gerade natürlich, weil da noch viel Obst irgendwie reif ist, dass ich das total erfrischend finde. Ist ein bisschen süßer, gerade auch zu den wärmeren Jahreszeiten. Und im Winter, gerade wenn so ein bisschen der Kohl und so diverse Sachen mal kommen, dann esse ich auch tatsächlich dann gerne Gemüse. Am liebsten natürlich immer saisonal. Dann schmeckt es auch am besten. Genau, Basti, wenn wir jetzt in das Thema Mähdrosch einsteigen, ich finde immer, um das ganze Feld Ernte mal so ein bisschen aufzuzeigen, dass es so zwei Fraktionen gibt. Das würde ich gerne einfach mal mit dir diskutieren, ganz offen. Zum einen gibt es natürlich die Landwirte so wie ihr, die in der komfortablen Lage sind. Du hast eben schon gesagt, natürlich Vorteil, Flexibilität, aber es gibt noch andere, wo wir sicherlich noch drauf kommen. Und da gibt es natürlich auch die ein Lohnunternehmen bestellen. Das kenne ich eigentlich auch aus meiner eigenen landwirtschaftlichen Vergangenheit auch eher so. Und jetzt ist es ja so, dass man dann auch tatsächlich auch gar nicht so genau weiß, worauf es letztendlich ankommt, ne? Also man weiß gar nicht, was soll ich dem Lohnunternehmer jetzt sagen, wie er die Siebe oder das Gebläse oder sonst was einstellen soll und worauf es ankommt. Am Ende will man irgendwie den Anhänger voll haben, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Was würdest du sagen, dadurch, dass du ja auch so ein bisschen, ja, ich glaube auch beide Fraktionen so ein bisschen kennst, ab wann lohnt sich so ein Mähdrescher? Für wen ist letztendlich auch gerade diese Folge letztendlich interessant?
Ab wann lohnt sich ein Mähdrescher? Also das ist so ein bisschen betriebsindividuell. Habe ich die Arbeitskraft, um einen eigenen Mähdrescher zu bedienen? Ich muss ganz klar daran denken, dass ich einen Mann auf den Mähdrescher binde und nicht nur in der Zeit, in die er fährt, sondern auch abends noch eine Stunde länger danach. Nachbereitung, Saubermachen der Maschine, ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt in den trockenen, heißen Jahren muss die Maschine jeden Tag sauber gemacht werden. Und auch in der Vorbereitung eine Stunde vorher abschmieren etc. Da muss ich definitiv dran denken, dass ich die Arbeitskraft dann auch habe auf dem Betrieb. Ohne dem funktioniert es nicht vernünftig. Aber für uns war der größte Punkt, warum wir einen eigenen Mähdrescher haben, ist die Flexibilität und die Unabhängigkeit. Ich sag mal, gerade in diesen wetterextremen Jahren, die wir haben, jetzt die letzten Jahre sind wir sehr verwöhnt. Wir konnten losfahren, wann wir wollten. Aber wir hatten auch schon mal Jahre, wo man dann zwei Tage hatte, wo es gut ging. Und dann kam wieder ein Schauerregen dazwischen. Da war es dann bei den Lohnunternehmern schon sehr kribbelig, weil natürlich alle dreschen wollten. Und gerade wenn man dann als kleinerer Betrieb hinten ansteht, der sagt, ja, ich habe 5 Hektar Gerste und danach können wir vielleicht 2 Hektar Raps dreschen oder vielleicht hier noch 1 Hektar Weizen vorwegnehmen. Da sagen die dann auch, wir haben aber einen, der 20 Hektar an einem Stück, da müssen wir leider erstmal hin. Und das ist klar definitiv nicht bei allen Lohnunternehmern so. Ich will jetzt keinen da schlecht hinstellen, auf keinen Fall. Aber bei uns war es dann einfach so, wir können mal anfangen, auch wenn wir nur 1 Hektar zu dreschen haben, den haben wir schon mal sicher und trocken weg. Genau.
Ich habe mal nochmal nachgesehen, die Tendenz der Betriebsgrößen ist natürlich stark steigend, aber aktuell liegen wir bundesweit ungefähr, also da sind natürlich auch Nebenerwerbsbetriebe, keine, ich sag mal, Mutterkuhhalter oder so, da sind ja auch Betriebe mit 10 oder 15 Hektar dazwischen, aber liegen wir bei 65 Hektar und von denen ja nie 100% gedroschen werden. Und in Westfalen oder beziehungsweise NRW liegen wir bei 45 Hektar und das ist ja eine Größe, wo sich auf gar keinen Fall irgendwie ein Mähdrescher rechnet. Das heißt im Prinzip, der durchschnittliche Betrieb hat jetzt auch nicht unbedingt einen eigenen Mähdrescher. Und es kommt ja auch hinzu, dass natürlich auch die Technik gerade im Moment natürlich auch ja durch größer wird, schlagkräftiger wird, man mehr Technik verbaut hat, weshalb natürlich so eine Investition immer kostspieliger wird. Ihr habt es ja letztendlich so gelöst, das kann ich ja insofern schon vorwegnehmen, dass ihr natürlich auch den Mähdrescher, den ihr habt, schon sehr lange habt, beziehungsweise es auch ein gutes, altes, bewährtes Schätzchen letztendlich ist. Wie würdest du das sagen? Ist es dann eher ein gebrauchter oder ein kleinerer Mähdrescher, der sich für kleinere Ackerbaubetriebe lohnt und der schlagkräftige Lohnunternehmer setzt dann auf die große Technik, oder wie würdest du es einordnen?
Würde ich definitiv so sagen. Für kleinere Betriebe kommen eher gebraucht oder kleinere Modelle in Frage. Oder man macht eine überbetriebliche Lösung. Da kenne ich ja auch ihren Nachbarn, die haben sich mit 3 Landwirten zusammengetan und haben dann auch eine größere Maschine gekauft, die dann auch dementsprechend schlagkräftig ist. Da geht es auch. Da ist man dann ja auch ein Stück weit unabhängiger.
Wenn wir jetzt mal über die Relevanz auch dieser Folge sprechen, wie kannst du vor allem auch aus deine Erfahrung sagen, was für einen Einfluss hat denn letztendlich eigentlich eine gute Erntemaschine auf den Ertrag? Weil ich meine, am Ende hat man ja über eine Saison seine Hausaufgaben bestmöglich gemacht. Hatte mehr oder weniger Wasser, hatte ein glückliches Händchen bei der Bestandsführung und dann steht der ganze Kram da. Kann man da überhaupt noch viel verkehrt machen mit dem Mähdrescher?
Ja, definitiv. Also ich sage auch nicht eine gute Erntemaschine, so wie du es eben gesagt hast, sondern eine gute Einstellung der Erntemaschine. Jede Erntemaschine arbeitet auch wirklich nur so gut, wie sie eingestellt ist und wie auch der Fahrer drauf ist und wie der Fahrer da auch, sage ich mal, sich dann letztendlich drum kümmert. Und da steckt eine ganze Menge Potenzial drin, weil letztendlich beim Pflanzenschutz oder bei der Düngung geben wir Unmengen an Geld teilweise aus, um die Bestände gut zu halten und um sie super dastehen zu haben. Und kaum kommt die schwarze Wolke, fahren wir 2 km/h schneller und sagen, wir müssen jetzt aber. Und letztendlich die Verluste, die wir da auf den Feldern lassen, die sind teilweise enorm. Und das ist alles eine Einstellungssache, wo man sich dann auch Zeit und Mühe geben muss, weil ich sage, da lässt man definitiv zu viel liegen teilweise.
Und da muss man ja auch dann am Ende eine Menge Vertrauen haben, wenn man nicht selber drischt. Woher weißt du denn für dich auch, was die richtige Einstellung der Maschine sind?
Also für uns machen wir natürlich die Kontrolle im Korntank. Habe ich Bruchkorn, habe ich Stroh mit im Tank? Ist die Erntegutqualität, die ich da abliefere und habe, ist die für mich passend, für uns vernünftig? Und des Weiteren arbeiten wir zum Beispiel auch mit einer Verlustschale, die wir ja teilweise auch mehrfach am Tag unter dem Mähdrescher ablegen und rüberfahren, um einfach auszuzählen, wie sind die Verluste, wie viel lassen wir auf dem Feld liegen. Und was auch immer schön ist, nach dem ersten Grubbergang, nach der ersten Stoppelbearbeitung einfach mal zu schauen, wie viel ist wieder aufgelaufen, wie viel ist nach dem ersten Grubbergang grün. Teilweise sagen welche, die Stoppelbearbeitung war bescheiden, da läuft ja gar nichts auf. Und ich denke mir, nee, ich habe nichts übergelassen, das ist schon alles so richtig. Genau, das ist für uns auch immer sehr spannend zu sehen dann.
Wo hast du das denn gelernt, dass man, wie man was einstellt und wie ein Mähdrescher überhaupt funktioniert?
Also Großteil erstmal selber beigebracht und kürzlich war ich auf deiner Ernteprofi-Schulung und habe mir dort in einem intensiven Lehrgang nochmal ein paar Feinheiten abgeschaut und abgeguckt, um wirklich nochmal das Optimalste aus der Maschine dann rauszuholen.
Aber so eine Schulung macht ja sicherlich nicht jeder und es gibt natürlich viele, das kenne ich auch von Landwirten, die dann einfach schon von klein auf immer mal mitgefahren sind, weil sie irgendwie auf dem Hof einen eigenen Drescher hatten oder vom Lohnunternehmen kommen und dann haben sie immer mal geguckt und irgendwann fahren sie dann mal selber und ja, und dann kommen die, man hat selber irgendwie vielleicht auch nicht unbedingt die Ahnung, also worauf kommt es jetzt am Ende an? Du sagst, es soll vielleicht auch gar nicht so viel nach dem Grubbern, nach dem Scheibenecken grün werden. Aber ihr seid ja auch ein tierhaltender Betrieb. Andere wollen vielleicht Brotweizen vermarkten. Man möchte ja auch vielleicht gar nicht unbedingt alles mitnehmen oder zu viel mitnehmen, weil das natürlich immer ein Risiko für Krankheiten, Pilze irgendwie sein können, gerade für die Tiere mal eine große Gefahr. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie das ist, ob es auch für einen Sprit oder Verschleiß, ob es halt irgendwann auch einen Punkt gibt, wo man sagt, da muss ich so langsam fahren, der Mähdrescher arbeitet so intensiv, dass es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt, noch irgendwie die letzten 50 Kilo vom Hektar nochmal mit einzusammeln.
Das ist das gesunde Mittelmaß, was ich da finden muss, zwischen meiner Erntegutqualität, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Was kommt bei mir hinten im Korntank an? Wie schaut das aus, was ich da im Korntank habe? und nachher letztendlich den Verlusten. Das ist immer ein schmaler Grat des Mittelweges, den ich mir da suchen muss. Und das, was ich zu Anfang gemacht habe, wirklich ausprobieren. Eine Sache verstellen, meiner Meinung nach die Siebe verstellen, schauen, was passiert, wie verändert sich das, wie verändert sich meine Maschine, wie verändert sich auch mein Dieselverbrauch, definitiv, auch ein großer Punkt. Und dann weitermachen. Und so habe ich mir das nach und nach Stück weit immer mehr angeeignet, um erstmal eine Sache zu verstellen, dann zu schauen, wie verändert sich das, habe ich es gerade richtig gemacht oder nicht, dann wieder eventuell zurück zum Ursprung und dann an der nächsten Sache arbeiten, dass man so die Maschine nach und nach durchgeht und schaut, wie habe ich für mich das beste Ernteergebnis, sprich sauberes Korn im Tank, vernünftig sauberes Korn im Tank und mittelmäßige Verluste, die ich dann letztendlich für mich selber verkraften kann. Das ist ja auch immer eine betriebsindividuelle Frage, wie du eben auch schon sagtest. Was möchte ich ernten? Möchte ich es zu 100% sauber haben? Oder sage ich, okay, die Spelzen oder ein bisschen Kurzstroh kann ich verkraften, das nehme ich mit, das geht durch die Mühle. Ich möchte 0% Verluste haben am besten, dann muss ich langsamer fahren, in Kauf nehmen und eventuell auch dreckigeres Getreide oder maximalen Durchsatz, dann muss ich mehr Verluste in Kauf nehmen. Das ist immer dieser schmaler Grad, der betriebsindividuell entschieden werden muss. Und wenn man zum Beispiel mit einem Lohnunternehmer zusammenarbeitet, dann muss man auch hier gucken und mit dem Fahrer eventuell mal sprechen, wo möchte ich überhaupt drauf hinaus, was möchte ich am Ende haben.
Gibt es denn da irgendwie so Kennzahlen oder Werte, die wir den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben können, die sie dann einfach mal dem Drescherfahrer, Fahrerin auf den Weg geben, mit auf den Weg geben können?
Ja, da gibt es definitiv Werte. Einmal der Verlustwert. 1-2% Verlust, denke ich mal, ist vertretbar auf jeden Fall. Und Besatz auch, muss ich auch schauen, wenn ich um 2% Besatz arbeite, dass das auch noch in Ordnung ist. Aber wie gesagt, das ist immer betriebsindividuell, muss ich da schauen, wo ich mich positionieren möchte und wie ich da arbeiten möchte.
Kannst du vielleicht einfach mal für alle, weil ich weiß es selber tatsächlich auch nicht aus dem Stegreif, nochmal, natürlich weiß man ungefähr, wie Mähdrescher aufgebaut ist, was so ungefähr passiert, aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen diese Schritte vom Hallen bis zum Korntank so ganz grob mal nochmal umreißen.
Ja, kann ich sehr gerne machen. Angefangen natürlich beim Schneidwerk. Da muss ich natürlich schauen, wie schneide ich die Halme ab, dass sie möglichst gleichmäßig zum Drescher gefördert werden und in die sogenannte Dreschtrommel befördert werden, dass ich einen vernünftigen Gutfluss habe, um auch die Ähren möglichst alle nach vorne gekippt zu haben. Im Schneidwerk schon, dass es vernünftig ankommt. Wenn das alles kreuz und quer schon vorne reinfällt, dann kann es in der Trommel beim Ausdreschen zu Problemen kommen. Dann habe ich meine Dreschtrommel mit dem Korb darunter. Das ist natürlich mein Hauptabscheideorgan, wo die Trommel die Körner quasi aus der Ähre rausschlägt oder rausreibt eher. Da muss ich natürlich in der Einstellung aufpassen, wie weit habe ich das Ganze offen, also wie viel Luft gebe ich dem, um aneinander zu reiben und wie schnell dreht meine Trommel. Hier kann ich zum größten Teil Bruchkorn oder unausgedroschene Ähren beeinflussen. Unausgedroschene Ähren finde ich nachher zum Beispiel, wenn ich das Stroh im Schwatt ablege und da mal schaue, wie sehen die Ähren aus, habe ich alle ausgedroschen oder sind da noch Körner drin? Da muss ich da definitiv dran arbeiten. Oder wenn ich Kurzstroh im Tank habe oder Bruchkorn im Tank, dann muss ich auch erstmal bei der Trommel anfangen und dort dem Ganzen mehr Luft geben. Entweder aggressiver stellen, wenn ich unausgedroschene Ähren habe, oder ein bisschen mehr Luft geben und ein bisschen weniger Drehzahl, wenn ich zu viel Bruchkorn habe. Da muss ich mir den besten Mittelweg finden. Und von da aus geht es dann über die Siebe und über die Schüttler oder über einen Rotor. Das ist jetzt unabhängig oder abhängig davon, was für einen Drescher ich habe. Wir haben bei uns einen Schüttlerdrescher, wo das Stroh dann ausgeschüttelt wird. Und unten über die Siebe werden dann nochmal die Körner von der Spreu quasi getrennt und von kleinem Stroh. Da kann ich dann natürlich mit der Sieböffnung arbeiten. Wie weit habe ich die Siebe offen? Was lasse ich alles zu, was in den Tank reinfällt? Und das Ganze wird von einem Luftstrom begleitet, was nochmal die Spreu so ein bisschen wegpustet. Da kann ich auch mitarbeiten, wenn ich eventuell zu viel kleine Körner im Tank habe, die ich nicht haben möchte, dann puste ich die hinten raus, oder zu viel Spelzendreck. Oder wenn ich halt sage, ich möchte alles mitnehmen, dann gehe ich da natürlich im Wind runter und hab dann natürlich nicht so sauberes Erntegut, aber letztendlich alle Körner mitgenommen. Genau. Und dann haben wir noch den Strohhäcksler. Das ist auch ein Thema, wo man auf jeden Fall nachgucken muss, weil das ist der Hauptdieselfresser. Wenn da die Messer stumpf sind, dann kriege ich das Stroh nicht vernünftig klein und habe einen unheimlich hohen Dieselverbrauch. Das merkt man sofort in der ganzen Leistung der Maschine und auch letztendlich in der Druschqualität, weil wenn mir Motorleistung fehlt, dann arbeiten natürlich auch die ganzen Dreschorgane nicht mehr vernünftig. Und da muss ich dann schauen, dass ich die Messer tausche oder drehe. Und da sollte man auf jeden Fall auch als Betriebsleiter oft genug mal einen Blick drauf werfen, ob die Messer noch vernünftig sind und ob das alles passt und da auch eventuell dann 1 Euro mehr ausgeben und die Messer in der Saison einmal tauschen.
Das wird ja auch von vielen Unternehmern auch nochmal zusätzlich berechnet, wenn man nicht Spat ablegt, sondern häckselt. Wahrscheinlich genau. Halt eben, weil das so einen großen Hebel hat. Hätte ich auch gar nicht so als so einen Riesenfaktor, hätte ich das nicht eingestuft.
Ja, doch, das ist so. Ist schon der Hauptdieselfresser und Hauptleistungsfresser dieser Strohhäcksler. Weil wenn man sich überlegt, dass das ganze Stroh da durchgehen muss und durch die Messer dann in kleine Stücke geschnitten wird, und wenn jetzt mal es blöd läuft und es wandert ein Stein mit durch, der 2 Klingen anschlägt, hatten wir auch schon mal, dann habe ich da sofort einen Stau, der da entsteht, ja.
Wahnsinn. Aber vielen Dank für die sehr gute Zusammenfassung. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich mir so einen Mähdrescher noch mal viel besser vorstellen kann. Zumindest ist es einfach auch noch mal gerade viel präsenter für mich. Was hat sich denn jetzt bei den Maschinen in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie alt ist euer Mähdrescher?
Ist, glaube ich, Baujahr 96. Der müsste so alt sein, wie ich jetzt bin, ja.
Also, genau. Keine Ahnung, Ende 20, ne?
Ja.
Und was kann denn jetzt, wenn ich diesen Drescher in der Größe neu kaufen würde? In der Regel werden sie natürlich ein bisschen größer, ein bisschen schlagkräftiger. Du hast gesagt, natürlich, Einstellung hat einen großen Hebel, aber was können die neuen Mähdrescher besser?
Also ich sag mal, vom Grundsystem Dreschen hat sich nicht wirklich viel verändert. Da sind noch genauso die Siebe drin, da sind genauso die Schüttler drin, wenn ich eine Schüttlermaschine kaufe oder einen Rotor. Und das Dreschorgan ist auch das gleiche. Es hat sich halt die Schlagkraft teilweise angepasst und natürlich eine Optimierung von dem Gutfluss, was heißt Dieselsparender oder mit, unser hat noch keinen Hangausgleich. Das wäre für uns ganz schön, weil wir gerade im hängigen Gelände arbeiten, haben wir es teilweise so, dass wir die Siebverluste nur auf einer Seite haben, weil wir das Getreide alles auf der einen Seite quasi rausschütteln oder raussieben, wo dann eine dicke Matte liegt und oben sind die Siebe leer. Dann habe ich natürlich auch mehr Verluste, weil das über die Matte gar nicht vernünftig rausgesiebt wird. Da können natürlich die neuen Drescher wesentlich besser arbeiten, gerade in der Restkornabscheidung, um da nochmal, sagen wir, das Beste rauszuholen. Die Technik von innen hat sich einfach komplett verändert, ja.
Um einen älteren Mähdrescher nachzurüsten oder zu digitalisieren, gibt es auch von Bayer dieses Yield Kit, was auf jeder Maschine verbaut werden kann. Das FieldView Yield Kit haben wir bei Bayer entwickelt, um auch Landwirten, die einen älteren Mähdrescher besitzen, der keine Ertragskartierungsfunktion hat, die Möglichkeit zu geben, mit der Digitalisierung ihres Hofes anzufangen. Mit dem FieldView Yield Kit kann jeder Mähdrescher aufgerüstet werden, egal welche Marke, Ausstattung oder welches Baujahr. Das System bringt alles mit, was man braucht, um genaue Ertragsdaten zu bekommen. Es ist einfach und schnell am Mähdrescher installiert und für den Selbsteinbau vorgesehen. Jeder Mähdrescher kann dann den Ertrag und die Feuchtigkeit live kartieren und in Form einer Ertragskarte direkt auf dem Tablet anzeigen. Die Daten werden automatisch in FieldView übertragen, wo sie für Analyse und weitere Planung bereitstehen. Durch das FieldView Yield Kit können Landwirte ihren alten Mähdrescher günstig und effizient aufrüsten und wichtigste Erntedaten direkt einsehen. Im Anschluss können Ertragsmuster analysiert und fundierte Entscheidungen für die Bewirtschaftung getroffen werden. Bayer und Climate FieldView ermöglichen es Landwirten, unabhängig von Marke oder Alter ihres Mähdreschers Ertragsdaten zu erfassen. Das hilft dabei, den landwirtschaftlichen Betrieb zu optimieren, Ertragsverluste zu minimieren und nachhaltige Anbaupraktiken zu entwickeln. Welche Rolle spielen denn jetzt auch die Starkwetterereignisse, die wir teilweise haben, bei dem ganzen Erntevorgang. Wir hatten jetzt hier bei uns in Waldecken sehr, sehr starken Hagelschaden, Lagerschäden, die, wo man ja jetzt schon sehen kann, die Körner sind halt komplett aus der Ähre raus geschlagen worden. Teilweise liegt das Getreide wie gewalzt auf dem Boden. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung in den letzten Jahren, die du bei dir auf dem Betrieb feststellst, und inwiefern merkst du das dann auch bei der Ernte?
Also, wie ich ja eben auch schon mal sagte, die letzten 2 oder 3 Jahre waren wir natürlich sehr verwöhnt, weil wir sehr trockene Jahre haben oder hatten, wo wir irgendwo immer losfahren konnten und auch stehende Bestände ernten konnten. Das muss man auch sagen. Mit Lager hatten wir in den letzten Jahren keine Probleme. Dies Jahr, unsere Gerste hat sich fast komplett hingelegt jetzt durch die Regenschauer. Also da ist es wirklich so, dass es dies Jahr spannend wird in der Gerste, weil die im Lager liegt. Dann ist natürlich auch der Erntezeitpunkt entscheidend. Wann bin ich so weit, dass eventuell die ersten Körner schon wieder anfangen auszuwachsen, weil sie am Boden liegen, mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen, das Ganze nicht vernünftig abtrocknet, ich womöglich zähes Stroh habe, was ich nicht vernünftig abgeschnitten kriege. Das hatten wir in den letzten Jahren auch nicht. Das Stroh war relativ mürbe. Da kann ich zum Beispiel einen schönen Test machen, auch für die metrische Einstellung. Ich nehme mal ein Bündel Stroh und drehe das 3-mal mit den Händen durcheinander. Und entweder reißt es dann ab oder ich zähle einfach, wie oft ich drehen muss, bis es abreißt. Da kann ich dann einschätzen, habe ich leichte oder schwere Druscheigenschaften vom Stroh. Und bei den Ähren mache ich es genauso. Ich nehme mal eine Handvoll Ähren, reibe die in der Hand. Und ab der 3. oder 4. Drehung habe ich schwere Druscheigenschaften, wo ich dann natürlich aggressiver rangehen muss. Ich denke, das wird dies ja noch ein bisschen zum Problem, dass die Gerste jetzt reif wird und das Stroh teilweise noch relativ zäh ist. Ansonsten natürlich das Erntefenster wird bei Starkregenereignissen natürlich auch kleiner, denn ich will natürlich die Gerste weghaben, bevor der nächste große Regen kommt dann. Da muss man auch das Wetter im Auge behalten.
Wir hatten ja jetzt teilweise sehr starken Niederschlag oder auch wirklich, das war ja schon auch immer verbunden mit Stürmen oder halt wirklich wie bei uns Hagel. Ansonsten natürlich durchaus Trockenheit ist ja das prägende Thema auch in den letzten Jahren. Was erwartest du dir von dieser Ernte?
Bei der Gerste sind wir eigentlich relativ zuversichtlich, weil wir Anfang des Jahres ja noch relativ viele Niederschläge hatten und die natürlich das Wasser sehr gut nutzen konnte. Der Raps sieht auch sehr gut aus. Der Weizen hat jetzt natürlich stellenweise schon gezeichnet in den letzten 2-3 Wochen, die jetzt bei uns trocken waren. Da hatten wir keine Niederschläge und über 30 Grad teilweise jetzt schon. Da auf den Steinköpfen und Lehmköpfen hat er natürlich schon angezeigt, dass er quasi Durst hat und dass das Wasser fehlt. Da schauen wir mal, wie es dann da aussieht. Ich glaube, da ist dann die Kornfüllung jetzt so langsam schon abgeschlossen, leider. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dadurch, dass wir relativ früh noch viele Niederschläge hatten, könnte es gar nicht so schlecht aussehen. Aber wir lassen uns da überraschen.
Das war ja beim Weizen in den letzten Jahren, meine ich, immer auch mal so ein Problem, dass teilweise ja einfach die Korngewichte dann fehlten. Und die machen ja irgendwie am Ende auch nochmal, haben einen guten Einfluss auf den Ertrag. Weil ja, das Wasser, wie du schon sagst, es kam dann einfach nicht mehr rechtzeitig.
Definitiv, da waren die frühräumenden Kulturen dann definitiv im Vorteil, die dann das Wasser nochmal nutzen konnten, wo dann die Spättrockenheit, die wir hatten, dann zugeschlagen hat, wo die dann eigentlich mit der Kornfüllung schon durch waren, genau.
Jetzt stehst du kurz vor der Ernte. Was meinst du, in wie vielen Tagen geht's jetzt von heute aus gesehen los?
Ich denke so 10 Tage ungefähr werden wir noch brauchen, ja.
Und was ist so in der Ernte so dein persönliches Highlight? Was sind Momente, die dir so am meisten geben?
So einfach das Familiäre in der Ernte. Das draußen am Feld sitzen und zusammen am Brot essen am Acker und zusammen gemeinsam draußen sein und letztendlich das, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat, dann reinzufahren und sich abends zu freuen, was man geschafft hat. Und zurückzublicken, wo man eigentlich das ganze Jahr drauf hinausgearbeitet hat. Das ist eigentlich das Schönste, die schönsten Momente in der Ernte, die es gibt.
Und ich hoffe, dass das jeder hier draußen, der sich diese Folge jetzt angehört hat, auch genauso genießen kann. Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort von dir, Basti. und dass man auch einfach dieses Ernte-Feeling, ich glaube, wenn man irgendwie in irgendeiner Form mit Landwirtschaft zu tun hat, dann fiebert man bei der Ernte einfach total mit. Ich hatte gestern auf dem Rückweg vom Videodreh noch einen Drescher gesehen. Ich hätte, wäre am liebsten sofort angehalten und eine Runde mitgefahren, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer das war. Das ist halt einfach, da kriegt man auch, wenn man das Summen vom Mähdrescher hört, da kriegt man so richtig Gänsehaut. Ne? Also ich freue mich da auf jeden Fall, das wieder so gut es geht auch begleiten zu können und wünsche allen auf jeden Fall auch in diesem Sinne eine gute Ernte und dass man das halt eben genauso, wie du beschrieben hast, auch es genießen kann. Von daher, Basti, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne.
Für Fragen und Anregungen schreibt uns jederzeit gerne an sh-podcast@bayer.com. Bis zum nächsten Mal.